Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, das Wort, das ich uns mitgebracht habe als Predigtext für diesen Sonntag, es steht im 2. Königebuch im 5. Kapitel. Wir wollen hören auf die Verse 1 bis 5. Naaman, der Feldhauptmann des Königs von Aram, war ein trefflicher Mann vor seinem Herrn und wert gehalten. Denn durch ihn gab der Herr den Aramäern Sieg. Und er war ein gewaltiger Mann, jedoch aussätzig. Aber die Streifscharen der Aramäer waren ausgezogen und hatten ein junges Mädchen verschleppt aus dem Lande Israel. Die war im Dienste der Frau Naamans. Die sprach zu ihrer Herrin: Ach, dass mein Herr wäre bei dem Propheten in Samaria, der würde ihn von seinem Aussatz befreien. Da ging Naaman hinein zu seinem Herrn und sagte es ihm an und sprach: So und so hat das Mädchen aus dem Lande Israel geredet. Der König von Aram sprach: So zieh hin, ich will dem König von Israel einen Brief schreiben. Und er zog hin und nahm mit sich 10 Zentner Silber und 6000 Goldgulden und 10 Feierkleider. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr Heiland, wir wollen dir Dank sagen für diese ersten 5 Verse aus der Naaman-Geschichte, die du uns heute Morgen schenkst als Predigtext. Wir wollen dich bitten für die Predigt eben über diese Verse, um dein Geleit, deine Führung durch deinen guten Heiligen Geist. Darum wollen wir dich bitten, Herr, dass dieser, dein guter Geist, uns zeigen möge, was dieser Text mit unserem Leben zu tun hat und wo du uns ansprechen willst. Und damit das geschieht und wir deine Stimme vernehmen in dieser Predigt, dazu brauchen wir deine Hilfe. Und darum wollen wir dich bitten, segne du selber, Herr, das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen, Herr. Amen. Liebe Gemeinde, diese Naaman-Geschichte in 2. Könige 5, und die geht ja noch ein ganzes Stück weiter, dann wird erzählt, wie der Naaman, dieser Feldhauptmann, eben zuerst zum König kommt, dann zu Elisa, der nicht rauskommt aus seiner Hütte, und wie er dann stinkesauer abzieht, aber sich dann doch entsprechend in dem Jordan wäscht und dann rein wird, zurückkehrt einfach zu Elisa und ihn reich beschenken will. Er sagt: Komm, nimm deine Klamotten mit, ich brauche von dir nichts. Dann aber der Gehasi, sein Knecht, kommt und ja, dass er erbettelt halt, dass er ein bisschen Geld bekommt, und der bekommt dann den Aussatz. Also eine ganz spannende Geschichte. Und diese Geschichte, die ist mir sehr nah. Es gibt so, das ist für einen Berufschristen wie mich, einen Theologen, so, dass manche Texte sehr häufig einem begegnen und eine besondere Bedeutung haben. Das war der Text, wo ich nicht die erste Andacht drüber gemacht habe, sondern meine erste längere Bibelarbeit. Da war ich noch gerade ganz jung im Glauben, noch gerade ein Jahr dabei. Da war ich Jungscherhelfer und wir hatten ein großes Zeltlager mit über 200 Jungschalern. Und mir fiel die Bibelarbeit dazu zu. Und da musste ich 30 Minuten über diesen Text was sagen. Ich habe mir dann, weiß ich, alles noch runtergeschrieben in so ein DIN A4-Heft, und ich weiß noch, wie ich um diesen Text gerungen habe mit all den Dingen, was ich eben diesen 8- bis 12-Jährigen sagen wollte. Aber da war ich so richtig drin und da habe ich mich so intensiv mit beschäftigt, weil man natürlich keine Erfahrung hat, wie macht man eine Andacht, all diese Dinge halt, ganz anders als heute, wo man da natürlich vieles so vermeintlich aus dem Handgelenk schleudern könnte. Aber auch darüber hinaus ist mir dieser Text immer wieder begegnet. Ich habe zum Thema Elisa Bibeleinheiten gemacht, Evangelisationseinheiten, immer wieder auch so darüber gepredigt. Und auch in der letzten Woche war ich in Gifhorn, durfte dort Evangelisation halten in einer Gemeinde, und da hatten wir auch Elisa zum Thema und auch diesen Text. Ja, und dann gehst du so, ich will nicht sagen Arroganz, aber eine gewisse Lässigkeit daran an so einen Text, den kennst du ja in- und auswendig und weißt eigentlich auch schon, was du zu sagen hast. Das konnte ich auch auf dieser Evangelisation tun, aber ich habe mich nochmal mit diesem Text beschäftigt. Und dann ist mir aufgefallen, in all den Jahren und Jahrzehnten, wo ich diesen Text kenne, wo ich über ihn gepredigt habe, Bibelarbeiten gehalten habe, ist eine Person überhaupt nicht vorgekommen. Also ich habe über den Gehasi gepredigt, ich habe über den Naaman gepredigt, habe über den Elisa gepredigt, halt auch über die Knechte, die dann den Naaman, als er zurückkehrt, motivieren. Aber dieses junge Mädchen ist mir nie vor Augen gewesen, von dem hier die Rede ist. Das habe ich nie gesehen, das habe ich nie wahrgenommen. Und in der vorletzten Woche, als ich dann nochmal diesen Text gelesen habe, hat mich das richtig angesprungen halt, wo ich gesagt habe, das kann doch gar nicht sein halt, dass du das nicht wahrgenommen hast, aber so ist das manchmal im Wort Gottes. Da bist du selber benagelt, du brauchst dann neu den Geist Gottes und das ist mir geschenkt worden. Deshalb habe ich diesen Text mitgebracht. Ich will auch gleich erläutern, warum ich das zum Ewigkeitssonntag gemacht habe. Aber habe diese Predigt überschrieben, die unbekannte Glaubensheldin. Die unbekannte Glaubensheldin. Habe 4 Punkte mitgebracht, über die ich predigen möchte. Erstens werde ich über das Versklavtsein sprechen, das ihr zuteil geworden ist als Schicksal. Zweitens über das Wohltun an ihren Feinden. Drittens über die Verkündigung des Heilsortes. Und viertens über die Auswirkungen ihres Tuns. Die unbekannte Glaubensheldin, das erste über das Versklavtsein. In dem Leben dieser jungen Frau ist an einer Stelle ihres Lebens etwas ganz brutal zu Ende gegangen. Sie ist nämlich entführt worden, ist geraubt worden. So heißt es hier im Vers 5, aber die Streifscharen der Aramäer waren ausgezogen und hatten ein junges Mädchen verschleppt aus dem Lande Israel, die war im Dienst der Frau Naamans. So die wörtliche Übersetzung in der Luther 84, die ich sonst sehr schätze, ist das so ein bisschen euphemistisch, also nett umschreibend dargestellt. Also da steht in der Luther 84, aber die Kriegsleute der Aramäer waren ausgezogen und hatten ein junges Mädchen weggeführt aus dem Lande Israel. Wie gesagt, das ist so ein bisschen euphemistisch. Das ist so, wenn Sie mit 1,60 Meter Körpergröße zum Arzt gehen halt, ne, und wiegen 150 Kilogramm und er sagt Ihnen, aber Sie sind ja relativ kräftig. In Wirklichkeit will er Ihnen sagen, Sie sind stark übergewichtig, aber der will das irgendwie umschreiben. Dann gebraucht man so ein paar nette Worte. Und genau das passiert hier in der Lutherbibel, zu sagen, weggeführt. Nein, das ist keine Wegführung. Diese Streifscharen waren gar keine offiziellen Kriegstruppen, sondern das waren marodierende Söldnerbanden. Mit Duldung der Aramäer sind die eingefallen nach Israel. Und die haben gebrandschatzt, die haben geraubt, die haben gemordet, die haben vergewaltigt und die haben eben auch Menschen entführt. Die sie nicht gebrauchen konnten, die haben sie umgebracht. Und die irgendwie noch zu verkaufen waren oder mit denen man seinen Mutwillen treiben konnte, die hat man mitgenommen. Und das ist das Schicksal dieses jungen Mädchens. Es wird ja sonst nicht viel mehr gesagt als diese wenigen Verse hier, aber wir können uns ausmalen, sie hat mit ihren Eltern, mit ihren Geschwistern dort gelebt. Da mag vielleicht nicht alles auch super gewesen sein in dieser Familie, aber sie wird vermutlich Träume gehabt haben, wie so ein junges Mädchen träumt. Ich werde irgendwann einen Mann kennenlernen, eine eigene Familie gründen halt, war da eingeordnet in das Dorfleben, hat Freundinnen gehabt. Und dann bricht das hinein in ihr Leben. Dieser brutale Überfall dieser Streifscharen der Aramäer. Sie einfach verschleppen, ihr Gewalt antun und ihr das Menschsein rauben, indem sie zur Sklavin machen. Sie ist versklavt worden. Und nichts mehr mit dem, was es heißt, jetzt kann ich so ein bisschen mehr oder weniger im Rahmen der damaligen Gesellschaft selbstbestimmt leben. Nein, jetzt bist du im fremden Land, da musst du arbeiten, da musst du froh sein, wenn du etwas zu essen bekommst, nicht besonders viel Schläge erhältst, und wenn du nicht so häufig sexuell missbraucht wirst von dem, der dich gekauft hat. Das ist das Schicksal, was hier steht. Das muss man ganz deutlich wissen, auch für das, was denn sie nachher tut. Das ist ihr Schicksal. Da ist etwas zu Ende gegangen. Sie ist in die Versklavung geführt worden. Aber in dieser Versklavung, in der sie steht, in diesem furchtbaren Umstand, wo sie nichts mehr hat, keinen materiellen Besitz, keine Menschenwürde, nichts mehr, sind ihr 2 Dinge geblieben. Das sagen diese wenigen Verse. Das erste, sie hält am Glauben fest. Sie erzählt dann den Aramäern von dem Propheten des allmächtigen Gottes. Das ist das erste, sie hält am Glauben fest. Und das zweite, sie handelt als Kind Gottes. Da kommen wir gleich noch im Weiteren zu. Das sind die beiden Dinge, die sie tut. Obwohl sie versklavt worden ist, obwohl sie in eine furchtbare Knechtschaft geführt worden ist, hält sie am Glauben fest und handelt als Kind Gottes. Das ist übrigens etwas, was in der Bibel immer wieder passiert, wenn Männer und Frauen in solche Sklavensituationen geführt werden. Da gibt es diese ganz große Geschichte, wir haben am Bußenbetag darüber gehört, über den Josef, da haben wir das Ende der Geschichte gehört. Der wird ja auch versklavt, der soll erst umgebracht werden von seinen Brüdern. Und dann bricht sein Leben auch ab und der wird in die Sklaverei geführt. Er ist Leibeigener von jemand anderem halt. Aber auch in dieser Situation hält er am Glauben fest Und er handelt auch als Kind Gottes. Da haben wir am Bußenbetag, wie gesagt, am Mittwoch darüber nachgedacht, dass er sich nicht rächt, sondern weiter als Kind Gottes handelt. So, da werden wir gleich in den Punkten 2 und 3 drüber reden, was eben Kind Gottes zu tun hat in diesen Sklavensituationen. Oder als die Israeliten als ganzes Volk in die Sklaverei geführt werden nach Babel, 587, als der Staat untergeht. Da schreibt Jeremia ihnen einen Brief und er sagt nicht, so, schlag zurück, seht zu, dass ihr Terrorgruppen bildet, sondern er sagt, suchet der Stadt Bestes und betet für sie zum Herrn. Auch das im Prinzip nichts anderes als ein Aufruf dazu, am Glauben festzuhalten, zum Herrn zu beten, aber eben auch als Kind Gottes zu handeln. Und das ist das, was wir in unseren Sklavensituationen tun sollen. Jetzt ist es Gott sei Dank so, dass niemand von uns durch so eine fremde Heerschar, durch so eine marodierende Söldnertruppe entführt wird und dann tatsächlich in Sklaverei geführt wird. Aber diese Welt versklavt uns häufig mit anderen Dingen. Diese endliche, zu Ende gehende Welt hält so viel Sklavereien und Knechtschaften für uns bereit. Sklaverei heißt ja, du kannst dich gegen die Umstände nicht wehren. Du bist eingefercht und du kannst nicht raus. Du kannst deine Dinge nicht verändern. Und da gibt es so viel an Sklaverei und Knechtschaft in dieser Welt. Da gibt es eben die Sklaverei und Knechtschaft des Todes. Für diejenigen heute unter uns, die ihren Ehepartner, ihren Vater, ihre Mutter verloren haben halt. Die wissen, was das heißt. Da musst du mit diesem Verlust fertig werden halt. Und da kannst du nichts gegen tun. Da gibt es die Sklaverei der Krankheit. Wenn du Prostatakrebs hast als Mann und weißt, du wirst nie wieder das Wasser halten können. Die Potenz ist alles dahin. Das ist so eine Sklaverei der Krankheit. Es gibt eine Sklaverei des irdischen Unrechtes, dass du in der Familie, in einem sozialen Umfeld, auf der Arbeit so momentan gesettet bist, du kommst da nicht hoch, du wirst gemobbt halt. Du bist auch in so einer Sklavensituation. Es gibt Leute, die finanzielle Probleme haben, die in der Versklavung des Geldes stehen. Und die in der Monatsmitte nicht wissen, wie soll es denn weitergehen. Auch das macht etwas mit einem halt, wo man immer wieder reingeführt wird. Das ist alles vom Teufel, der uns eben runterziehen will. Das ist ja sein Ziel. Er will uns versklaven. Ganz anders als Gott, dessen Ziel ist, uns aus der Sklaverei rauszuführen. Erste Gebot lautet, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich herausgeführt aus dem Land Ägypten, aus einem Sklavenhaus, so heißt es wörtlich im ersten Gebot, aus einem Sklavenhaus. Und das ist eben nicht nur damals bei den tatsächlichen Sklaven in Ägypten so gewesen, sondern auch für uns. Ja, wir können häufig die irdischen Umstände nicht ändern, wenn etwas zu Ende gegangen ist, sich Leben in eine Richtung entwickelt hat, die wir uns nicht vorgestellt haben. Aber wir können uns genauso verhandeln als Verhalten wie eben dieses junge Mädchen dort. Wir können am Glauben festhalten, wir sollen am Glauben festhalten, und wir sollen als Christen agieren halt, nicht als Kinder Gottes. Luther schreibt 1520 ein ganz wichtiges Buch von der Freiheit eines Christenmenschen halt. Und er spricht davon, dass ein Christenmensch ein freier Herr ist über alle Dinge und niemand untertan. In dieser Welt, fleischlich, sind wir häufig, wie gesagt, in die Sklaverei gebunden. Aber geistlich dürfen wir frei sein. Eine Befreiung, die der lebendige Gott schenkt und die dieses Mädchen dort auch hatte, die dort Liebe statt Vergeltung geübt hat, die keine Angst hat, zumindest hören wir nichts davon, sondern sie hat ihren Glauben gelebt. Und wie sie diesen Glauben gelebt hat und wie sie das umgesetzt hat als Kind Gottes, das wollen wir in den Punkten 2 und 3 hören. Als erstes den Punkt 2, über das Wohltun an den Feinden. Also sie ist in dieser Sklavensituation und dann geht sie zu ihrer Herrin, auch das muss man sich vorstellen, dieses Wort Herrin, du hast jemanden, der in dieser Welt Herr ist über dich, der über alles entscheiden kann, wann du aufstehst, wann du schlafen gehst, wo du zu arbeiten hast, wie viel du zu essen bekommst, mithin, wie du bestraft wirst, wie du geschlagen wirst, Wahnsinn. Und sie sagt zu dieser Herrin, ach, das mein Herr, sie meint eben Naaman, wäre bei dem Propheten in Samaria, der würde ihn von seinem Aussatz befreien. Jetzt muss man sich nochmal klar machen, für wen sie sich hier engagiert. Dieser Naaman ist ja der Feldhauptmann. Der ist auch der Chef dieser Terrorbanden, dieser Guerillatruppen, die da eingefallen sind. Das heißt, dem hat sie ihr Elend zu verdanken. Der ist militärisch verantwortlich für das, was ihrem Dorf, ihrer Familie und eben mithin ihr passiert ist. Und Nicht nur, dass sie dann ja irgendwo anders als Sklaven wäre, sie ist auch noch in seinem Hause. Wir wissen nicht, ob er sie direkt als Kriegsbeute bekommen hat oder sie vielleicht tatsächlich irgendwo noch erworben hat, jemand abgekauft, aber sie ist in seinem Hause. Und für den setzt sie sich ein. Für den Menschen, der ihrem Leben als Verantwortlicher mithin das Schlimmste angetan hat, was passieren konnte. Und zwar, das ist das Interessante an dieser Geschichte, mit einer ganz großen Barmherzigkeit und Liebe. Und das wird deutlich an einem einzigen Wort. Ich sage ja immer, jedes Wort der Bibel hat seine Bedeutung. Und hier steht dann, ach. Ach. Das zeigt die tiefe Anteilsnahme dieser Frau. Ach. Das ist, wenn wir eine Geschichte hören, wenn uns unsere Tochter oder unser Sohn oder das Enkelkind was erzählt, was nicht so schlimm gelaufen ist. Ach, nicht. Da sind wir emotional beteiligt. Und obwohl dieser Mann ihr so viel Schlimmes angetan hat, leidet sie mit ihm. Sie leidet mit, übrigens, das ist ja das Grundgebot der christlichen Ethik, Galater 6,2. Einer trage die Last des anderen, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Das macht diese Frau. Sie leidet mit ihm, sie hat Mitgefühl, sie zeigt Feindesliebe. In dieser schweren Situation. Und erfüllt damit das, was 800 Jahre später Jesus in der Bergpredigt von uns fordert. Er sagt, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gut und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für einen Lohn haben? Jesus ruft uns dazu auf, genau so zu handeln wie diese Frau. Obwohl dieser Naaman es nicht verdient hat, das Mitgefühl dieser Frau, schenkt sie es ihm. Sie liebt die Feinde. Das ist übrigens das, was auch unser Gott für uns getan hat, dass er uns seine Feinde, und das sind wir ja, wenn wir Sünde getan haben, getan hat. Und als er am Kreuz stirbt, da sagt er, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Feindesliebe. Bis zum Letzten. Apostelgeschichte 7, der Stephanus, der wird gesteinigt, die bringen ihn um, haben sich gegen ihn gestellt. Und was sagt er da? Herr, tu den Himmel auf und lass Blitze regnen, schick deine Engel mit den Schwertern, die sollen alle erschlagen werden. Nein, er betet, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und einer, der dabei steht, der Apostel Paulus, der ist damals auch kein Apostel, ist der größte Mörder der Christenheit und Verfolger. Für den betet Stephanus. Und er kommt später vor Damaskus zum Glauben. Und dann später wird er der große Gemeindegründer und dann schreibt er viele Briefe. Und in diesen Briefen kommt er immer wieder dazu hin und sagt, hey, genauso müssen wir handeln. Er sagt nicht wieder Stephanus, aber das ist der Hintergrund, dass er sagt, segnet die euch verfolgen, flucht, segnet und flucht nicht, Römer 12, 14 oder Römer 12, 20. Wenn dein Feind hungert, so gib ihm zu essen, dürstet ihn, so gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Diese Verse hat Paulus geschrieben, natürlich im Heiligen Geist, das ist alles verbal inspiriert von Gott. Aber ich glaube, dass Gott ihn damit benutzt hat, mit dieser Erfahrung, die er gemacht hat. Er durfte erleben, wie er, der ein absoluter Feind von Stephanus war, durch diesen Stephanus Veränderung erlebt hat. Wie das genau geistig passiert ist, können wir nicht sagen. Aber der hat für ihn gebetet, Herr, rechne ihnen diese Sünden nicht an. Und wenn er von feurigen Kohlen da spricht, kann ich mir manches mal vorstellen, wenn Paulus dann so sein Schicksal reflektiert hat und diese Situation, wie der große Stephanus gebetet hat, halt, ne, dass ihm das wirklich wie so eine feurige Kohle durchgeht durch den ganzen Leib zu sagen, was habe ich da für eine Schuld getan. Aber wie dankbar er auch ist, dass jemand in der Lage gewesen ist, den Feind zu lieben und für ihn zu beten halt. Das ist ein Grundprinzip der Bibel, dass wir das immer wieder wissen dürfen. Wir sind Schafe, Lämmer der Herde unseres guten Hirten Jesu Christi. Wir sind Schafe, die da draußen sind die Wölfe. So sagt es die Bibel. Und solange wir auch Lämmer und Schafe der Herde Jesu bleiben, werden wir siegen. Das ist so. Wenn wir aber zu Wölfen werden, dann dürfen wir eins wissen, dass die Hilfe des guten Hirten von uns weicht. Der gute Hirte Jesus Christus weidet nicht die Wölfe, sondern die Lämmer und die Schafe. Und wenn wir dazu hinkommen, dass wir als Wölfe Wölfe besiegen, dann haben diese uns letztlich besiegt. Das ist so eine Grundwahrheit des christlichen Glaubens. Deshalb ruft uns die Schrift dazu auf, Feindesliebe zu üben. Und ich weiß, wie schwer das ist, zu sagen, die zu segnen, die einen schmähen. Aber das sollen wir tun. Aber das können wir nur tun, wenn wir nicht fleischlich gesinnt sind, wenn wir nicht auf dieses zu Ende gehende Irdische mit seinen Gesetzen gucken, sondern wenn wir schauen auf das Geistliche, auf das Ewige. Und das ist ein Blick, den der alte Adam in uns nicht machen kann, sondern das kann nur der Heilige Geist in uns. Aber da darf uns diese junge Frau ein glühendes Vorbild sein. Deshalb habe ich gesagt, eine Glaubensheldin. Was ist das für ein Umstand? Was ist das für ein Umstand, in dem sie lebt? Diesem Mann, der ihr so viel angetan hat, solch Gutes noch zu tun, dass sie Barmherzigkeit an ihm übt. Und das darf uns neu motivieren, unseren Feinden, den Menschen, die uns schlecht begegnen, in Liebe zu begegnen. Nicht, weil die es verdient hätten, auf gar keinen Fall, nicht um ihretwillen, sondern weil unser lebendiger Gott uns durch seinen guten Geist da hineinversetzt hat und wir damit Salz der Erde, Licht der Welt sein dürfen halt. Das ist das, was diese Glaubensheldin tut und woran wir uns erinnern dürfen einfach und uns ein Beispiel nehmen wollen. Und ein zweites tut sie, das ist der dritte Punkt, sie verkündigt den Heilsort. Sie sagt zu der Herrin, ach, dass mein Herr wäre bei den Propheten in Samaria. Und dann kommt es, der würde ihn von seinem Aussatz befreien. Nicht in Aram, nicht in Damaskus, nicht in Ägypten, nicht in Babel ist Hilfe zu finden, sondern in Samaria. Denn da ist der Prophet Gottes und damit ist dort der Herr. Da ist Hilfe zu finden. Und hier müssen wir uns auch nochmal vorstellen, was diese Frau wagt mit dieser ihrer Verkündigung, dass sie das sagt. Sie ist die Leibeigene, die hat keinerlei Rechte. Mit der kann man machen, was man möchte, vergewaltigen, prügeln, sonst irgendetwas. Die hat die Klappe zu halten. Jetzt kommt die hin und macht so einen Vorschlag, ja, und sagt, Mensch, es gibt einen Gott, der helfen kann. Der hat einen Propheten halt und über den kannst du Hilfe bekommen halt. Nicht? Da würde er rein werden. Das ist ja auch so ein Punkt, wenn wir das auf unsere Situation übertragen, der Aussatz, ist immer wieder ein Bild in der Bibel für eben die Sünde gewesen. Immer wieder wird das gebraucht, zu sagen, bildlich zu sagen, das ist die Sünde. Und da kannst du rein werden. Und sie sagt ihrer Herrin, da muss er hingehen, da kannst du rein werden. Natürlich erstmal hier in der Geschichte rein von dem Aussatz von dieser äußeren Krankheit, die seinen Körper zerfrisst. Aber das dürfen wir natürlich symbolisch verstehen. So sollen wir auch den Menschen sagen, mit denen wir leben. Hey, es gibt einen Ort, wo du rein werden kannst von dem Aussatz deiner Sünde. Und das ist das Kreuz von Golgatha. Da musst du nicht nach Israel gehen, sondern das Kreuz von Golgatha steht überall. Da kannst du dich jederzeit verbeugen und kannst dem Herrn sagen, ich will rein werden von meinem Aussatz der Sünde halt. Und ich stelle mir vor, wie das abgelaufen ist. Also, wenn diese junge Frau gekommen ist und hat es ihrer Herrin gesagt, ich glaube nicht, dass es nur bei diesem Satz geblieben ist. So nach dem Motto, da würde er vom Aussatz befreit werden. Ja, dann gehen wir mal los. Ich vermute, die Herrin wird nachgefragt haben. Was ist denn das für ein Typ? Vielleicht haben sie auch den Elisa schon gekannt. Erzähl doch mal. Und dann wird sie berichtet haben von all dem, was passiert ist mit diesem Elisa. Wie er Kranke geheilt hat. Wie er Tote auferweckt hat. Wie er auch Strafwunder getan hat, wie die 42 Knaben sterben. Wie er in Hungersnot geholfen hat. Da wird sie vermutlich all das berichtet haben. Das führt dazu, dass die Herrin das eben ihrem Ehemann erzählt. Und dann wissen sie, wo der Heilsort ist und er macht sich dann auf den Weg. Er macht sich dahin auf den Weg und das ist das andere Bild, was einen so anspricht, wo er hat ja Aussatz, er hat Lepra, was den Körper verwesen lässt, ne, da stirbt das Fleisch ab, wo Hilfe gegen die Verwesung zu finden ist. Und das ist ja das, was wir auch wissen, die wir zum Volk Gottes gehören können. Diese junge Frau gehörte zum Volk Gottes und die wusste, wo es Heil zu finden war damals, eben in Israel. Und wir, die wir zum Volk Gottes gehören, wir wissen auch, wo die Hilfe zu finden ist, gegen die Verwesung, eben unterm Kreuz von Golgatha. Wir sind umgeben von Menschen, die vom Aussatz der Sünde befallen sind, all diejenigen, die Jesus Christus noch nicht angenommen haben. Und das sind in unserem Land, wir haben es in der vorletzten Woche noch einmal schriftlich bestätigt bekommen, die absolute Mehrheit. der letzten EKD-Synode ist eine Mitgliederstudie erbracht worden, die gesagt hat, wie es denn mit dem geistlichen Zustand in der Kirche aussieht und in unserem Land. Und diese Zahlen waren viel, viel erschreckender, als man sowieso schon wusste. Nur 2% der Kirchenmitglieder, da muss man auch sagen, Kirchenmitglied, ist mittlerweile, also katholische Kirche und evangelische Kirche in Deutschland, nur noch 47% der Bevölkerung. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren es deutlich über 90%. Unsere Gesellschaft verändert sich nicht, aber auch die Kirchenmitglieder, von denen lesen nur noch 2% in der Bibel. Und nur 30% halten eine Erlösung durch Jesus Christus für nötig. Also wir sind ein Volk geworden, was überhaupt keine Ahnung mehr hat in der breiten Masse vom Evangelium, von der Rettung. Wir sind Missionsland allererster Kajüte. Wir müssen keine Missionare mehr nach Namibia, nach Südafrika oder sonst wohin schicken. Halt. Da gibt es 80-90% wiedergeborene Christen. Aber bei uns vielleicht 2 oder 3%, wenn es hochkommt. Und das ist nochmal belegt, eben auch durch diese ganz, ganz wissenschaftliche Mitgliederstudie der EKD halt. Und das heißt für uns, wir müssen in dieser gefallenen Welt genau das tun, was diese junge Frau gemacht hat, dieses junge Mädchen. Wir müssen hingehen und müssen anderen erzählen, wo das Heil zu finden ist, wo sie angesichts ihres Aussatzes, angesichts ihres verwesenden Leibes, und wir gehen ja alle auf den Tod zu, wo wir dort Hilfe finden können. Und das müssen wir den Menschen sagen, das ist unsere Verpflichtung. Ich möchte einmal daran erinnern, da wo die Christen zuerst Christen genannt wurden, das war in Antiochia, können wir nachlesen, Apostelgeschichte 11, da war es so, die haben auch so eine zu Ende gehende Situation erlebt. Und zwar waren die vertrieben worden aus Jerusalem. Die durften dort nicht mehr bleiben, weil sie an Jesus glaubten. Da war eine ganze Reihe von ihnen umgebracht worden halt. Die sind enteignet worden, sind vertrieben worden. Die sind mit nichts dann nach Antiochia gekommen. Und dann heißt es, dass sie nicht nur den Juden, sondern auch den Heiden erzählten. Und das hat diese erste Christenheit ausgemacht. Dann heißt es da, und dort wurden sie zuerst Christen genannt. Ja, die gehören zu Christus, weil die erzählen die ganze Zeit von Christus. Obwohl die in einer schweren Situation gewesen sind, auch in so einer Sklavensituation, den politischen Umständen geschuldet halt nicht, weil man vertrieben war, sind die hingegangen und haben in ihrem Elend, in ihrer Vertreibung, in dem Schwierigen weitererzählt, wo das Heil zu finden ist in Jesus Christus. Und weil die eben immer von Christus geredet haben, hat man sie Christen genannt. Und das macht uns aus, wenn wir Christen sind, dass wir von Christus sprechen. Also wenn du leidenschaftlicher Koch bist, dann macht es dich aus, dass du mit Salz und Pfeffer und anderen Gewürzen dein Essen würzt. Ein Koch, der nicht würzt, ist kein Koch, funktioniert nicht. Wenn du leidenschaftlich Fußball spielst, dann gehört es zu dir, dass du gegen den Ball trittst. Wenn du nicht mehr gegen Ball trittst, bist du kein Fußballer. Und genauso ist es für einen Christen, Christ, der nicht von Christus erzählt. Der ist letztlich kein Christ, dem fehlt das Wesentliche. Das macht Christsein aus. Wir, die wir gerettet sind, sagen anderen, wo die Rettung zu finden ist. Wir, die wir zum Volk Gottes gehören, die wir zu Jesus gehören, sagen denjenigen, die nicht dazu gehören, wie sie dazu kommen. Der begnadigte Sünder sagt dem unbegnadigten Sünder, wo die Gnade zu finden ist, wo der Heilsort ist, nämlich bei Jesus Christus. Und das ist nochmal neu motivierend, einfach an diesem Text für mich zu sehen, wow, was eine Verkündigerin. Ein ganz kleines Licht, diese junge Frau, gesellschaftlich. Eine Sklavin, die vermutlich keine Schulausbildung, gar nichts hatte, vermutlich Analphabetin. Aber die erzählt vom Heiland, erzählt von dem, wo das Heil zu finden ist, nämlich in Israel halt. Und als sie das tut, und da kommen wir zum vierten Punkt der Predigt, da geschieht Gewaltiges über die Auswirkungen. Und das hat mich auch dann nochmal genau geflasht, einfach zu sagen, als ich diesen Text gelesen habe, wow. Weil das ist ja so für uns immer so ein bisschen, also wenn der Pastor nochmal auffordert, ja, zu evangelisieren, missioniert, erzählt von Jesus, da gibt es all die Dinge, so unangenehm. Nur mal drüber nachdenken, wo diese Frau missioniert. Ne? Also in einem ganz gefährlichen Umfeld, bei fremden Menschen halt, ne? Wo sie das letzte Glied in der Kette ist. Und trotzdem, in ihrer Feindesliebe verkündigt sie den Ort, wo das Heil zu finden ist. Und wenn die das da in dem Haus des Feldhauptmanns des Naaman machen könnte, dann sollten wir das doch auch an unserer Arbeitsstelle, in unserer Klasse, in unserer Nachbarschaft, in unserer Familie tun können. Weil wir haben nicht so viel zu befürchten wie diese Frau. Und dann ist das ein anderes, dass man denkt, ja, aber wenn ich was erzähle, die wollen doch eh nichts hören.
Das interessiert die doch gar nicht. Mir glaubt doch gar keiner. Also, wie die hier angefangen hat, mit ihrer Herrin zu sprechen, ob die übersehen konnte, was daraus wurde? Nee. Was sind die Auswirkungen ihrer Verkündigung? Das ist eine richtige Mutmachgeschichte. Da wird eine Riesensache draus. Sie erzählt es ihrer Herrin. Die geht zu ihrem Ehemann, erzählt es dem. Und Gott schenkt es so, dass das scheinbar auf ganz offene Ohren trifft halt, ne? Der geht mit der Information zu seinem Chef. Er ist der zweite Mann im damals mächtigsten Staat in Aram. Er geht zum König von Aram und sagt, Chef, ich brauche mal eine Auszeit, ich muss nach Israel. Da ist Folgendes halt, ne? Da ist ein Mann, der könnte mir helfen von meiner furchtbaren Krankheit. Und weil, das sagte der Text, der ein gut gelittener Staatsmann gewesen ist, der war dem sehr wohlgefällig, dem König, sagt er, gar kein Problem. Geh dahin, die machen direkt eine außenpolitische Sache draus halt, ne? Ich schreibe dem König von Israel einen Brief. Da wird in der Geschichte weitererzählt, der Joram, der König von Israel, kriegt dann diesen Brief. Der zerreißt seine Klamotten, als er den Brief kriegt. Er sagt, wer bin ich denn? Ich kann ihn doch nicht heil machen halt. Also Riesenspektakel. Er sagt nicht, das ist eine Sache, mit dem wollen uns die Aramäer wieder angreifen. Das ist ein Riesenproblem. Also das wird ganz oben aufgehangen halt. Ne? Also Riesensache, die sie in Bewegung setzt. Und dann geht es ja noch dicker, dann wird es ja geistig. Das ist ja nur irdisch, was passiert. Ne? Dann wird es gar nicht, dieser Naaman wird erstmal gläubig. Also er wird erst gesund. Als das erste Mal bei Elisa ist, da wird er richtig sauer, sagt, die Flüsse bei uns in Aram sind viel besser als nicht, die Israelis sind richtig so ein Antisemit halt. Ne? Aber als er dann rein wird, kommt er zurück und dann sagt er, nun weiß ich, dass kein Gott ist in allen Landen außer in Israel. Sie sorgt dafür, dass dieser Naaman zum lebendigen Glauben kommt, durch das, was sie da erzählt hat. Sie kommt natürlich auch dazu, und das ist jetzt wieder auch fantastisch, dass der Mensch gesund wird. Der war vorher aussätzig, ein sehr reicher Mann. Ja, der zieht da ja mit so viel 1000 Silbern und allem los, halt nicht zu Wahnsinn, halt mit so viel Silbermünzen und so viel Goldgulden halt zu sagen halt. Und jetzt wird der gesund, der will ja Elisa alles schenken. Der nimmt nichts an, dem Gehasi gibt er ein bisschen was. Und jetzt stelle ich mir vor, also er ist gesund geworden, das ist erstmal toll für den Naaman, aber jetzt stelle ich mir vor, wie die Situation dieser Frau, dieses jungen Mädchens sich auch verändert. Dieser Naaman hat zum Glauben gefunden und er ist gesund geworden. Und man merkt, er ist dankbar. Und jetzt kehrt er zurück irgendwann in sein Haus und da ist das junge Mädchen, durch das er A, zum Heil gefunden hat und B, durch das er gesund geworden ist. Jetzt kann man nur spekulieren, die Bibel sagt das nicht, aber da kann man ruhig 2 und 2 zusammenzählen, da wird das 4. Dass ihre Situation dort sich im Haus nicht verschlechtert hat, das ist mal ganz klar. Sondern dass sie auch davon profitiert haben wird. Das ist auch etwas. Übrigens, das ist das, was wir wissen dürfen, wenn wir Feindesliebe üben, dann denken wir immer wieder, ja, das ist ja nur für die anderen halt. Ich gebe Nöder weg, habe nichts damit. Das können wir genau ableiten aus dieser Geschichte, dass sie auch dadurch gesegnet wird und ihre Situation sich dadurch einfach verbessert hat. Und dann kommt es noch viel, viel dicker halt, ne? Dass dieses Handeln dort im Haus dazu führt, dass Gott es für wichtig erkennt, sie in der Schrift zu erwähnen. Zu sagen, auch wenn das nur wenige Verse sind, aber das große, 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 große Wunderbare in ihrem Leben, ihr Handeln findet als vorbildliches Handeln Eingang in die Heilige Schrift. Dass wir heute, fast 3000 Jahre später, uns in Bremen in diesem Gottesdienst über diese Frau Gedanken machen können, sagen, wow, was ist das für eine Glaubensheldin, an der kann man sich wirklich ein Beispiel nehmen. Die sitzt jetzt in der Ewigkeit und denkt sich auch vermutlich, du liebe Zeit, nur so ein bisschen gemacht, eingesetzt, die Verkündung, die ich gemacht habe und solche Auswirkungen. Und ich wälze das deshalb so aus, weil, glaubt mir, ganz viele von euch unterschätzen sich immer wieder mit dem, was euer Zeugnisdienst machen kann. Wie ihr wirklich auch, so wie diese junge Frau, ganz fröhlich hingehen dürft zu euren Feinden, zu denen, die eben nicht wohlwollend euch eingestellt sind, und einfach fröhlich Zeugnis geben dürft in Feindesliebe eben über unseren Herrn und Heiland Jesus Christus. Die Bibel macht uns immer wieder Mut dazu und ruft uns dazu auf, einfach das auch zu tun. Und da möchte ich euch auch anhand dieses Mädchens, dieser Glaubensheldin einfach Mut machen halt. Zu sagen halt, Mensch, ihr, die ihr gerettet seid und wisst, dass angesichts all der Endgültigkeitserfahrungen dieser Welt es Hoffnung und Perspektive gibt, hinzugehen zu anderen und denen das einfach auch fröhlich zu sagen, eben wohl das Heil zu finden ist. Und ich möchte euch so ein bisschen anspornen mit einem Vers, und damit möchte ich die Predigt schließen, aus 1. Korinther 15. Weil das immer wieder schon zu allen Zeiten der Gemeinde Jesu Christi so ein Punkt gewesen ist, dass man gedacht hat, ja, meine Arbeit ist vergeblich, das bringt doch nichts. Und jetzt schon wieder ein Zeugnis abzulegen, lieber die Klappe halten. Nein, wenn unser Werk, unsere Arbeit im Herrn Jesus Christus geschieht und ihm zur Ehre ist und auf ihn hinweist, dann ist es nicht vergeblich. Da steht in 1. Korinther 15 im letzten Vers, darum, meine lieben Brüder, seid fest, seid unerschütterlich und nehmt immer mehr zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Und die Arbeit dieses jungen Mädchens ist nicht vergeblich gewesen, ihr Verkündigungsdienst, ihre Feindesliebe. Und sie wird auch unsere Feindesliebe und unsere Verkündigung in unserem Versklavtsein in dieser Welt nicht vergeblich sein. Und so möchte ich euch aufrufen, gerade auch am Ende dieses Kirchenjahres, lasst uns ins neue Kirchenjahr hineingehen, immer wieder mit dem festen Vorsatz, für unseren Herrn und Jesus Christus Zeugnis abzuleben und immer wieder auch liebend auf die Menschen in unserem Umfeld zuzugehen. Dazu möge unser Herr und Heiland euch durch seinen guten Geist immer wieder Kraft und Freudigkeit geben. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.